Wir haben einen speziellen Gottesdienst, einen Taufgottesdienst. Ich weiß nicht, ob ihr euch gefragt habt im Vorfeld dieses Gottesdienstes, warum eigentlich tun das Menschen? Warum lassen sich Menschen taufen? Ist das vielleicht eine Art Zugehörigkeitsritual zu dieser Gemeinde hier? Verpflichtet man sich, ein Leben lang zu dieser Gemeinde zu gehören und das regelmäßig finanziell zu unterstützen? Oder kriegt man, wenn man sich taufen lässt, irgendeine Belohnung? Sind getaufte Christen bessere Christen als andere? Vom volkskirchlichen Denken her müssen wir uns auch die Frage stellen, hilft die Taufe vielleicht dabei, gerettet zu werden? Ist es die Taufe, die uns rettet? Mir begegnet immer wieder mal die Aussage von frisch gebackenen Eltern, die ihre Kinder taufen lassen wollen. Sie haben nicht viel mit Kirche am Hut, aber in diesem Moment, als das Kind zur Welt gekommen ist, machen sie sich Gedanken. Und das mündet dann in der Aussage, ja, nützt es nichts, schadet es ja auch nicht. Aber da kommen plötzlich Gedanken hoch im Sinne von, falls es vielleicht doch einen Gott gibt im Himmel, dann wäre es doch vielleicht gut, mein Kind wäre getauft. Dann wäre es für den Fall der Fälle ja gerettet. Rettet mich die Taufe? Das ist die Frage, die wir heute Morgen miteinander anschauen möchten. Es ist eine berechtigte Frage, denn so wie manche Kirchen über die Taufe sprechen, sie handhaben, liegt dieser Schluss nahe. Hauptsache getauft. Aber genau genommen, um herauszufinden, ob die Taufe einen rettenden Charakter hat, müssen wir ja auch in die Bibel schauen, das Buch der Christen. Was sagt denn das Wort Gottes über die Taufe? Und spannend ist, wenn wir da reinschauen, gibt es durchaus Bibelverse, die legen diesen Gedanken nahe, dass es die Taufe ist, die einen Menschen retten könnte. So zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Das ist einer der Verse aus dem heutigen Predigttext. Das ist aus der Predigt von Petrus. Und er sagt den Menschen hier, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Rettet uns also vielleicht tatsächlich die Taufe? Ist es das Einzige, worauf es ankommt in unserem Leben, wenn wir uns nach Rettung sehnen? Wer genau hingehört hat bei diesem eben vorgelesenen Bibelvers, der hat vielleicht gemerkt, dass wir keinen voreiligen Schluss ziehen sollten. Es ging noch um etwas mehr als nur um die Taufe. Aber lasst uns dazu etwas tiefer in diesen Bibeltext eintauchen. Und damit wir verstehen, um was es geht, müssen wir sogar noch einiges früher ansetzen. Denn wir platzen hier ja mitten in die, ich würde mal sagen, die bedeutendste oder eine der bedeutendsten Predigten des Neuen Testamentes hinein. Es ist die Pfingstpredigt von Petrus, die uns ab Vers 14 in Apostelgeschichte 2 geschildert wird. Die Pfingstpredigt, die geschah in Jerusalem. In Jerusalem wurde zu diesem Zeitpunkt das Pfingstfest gefeiert, für die Juden das Schavuotfest. Es ist ein Fest, das 50 Tage nach Passa gefeiert wird. Wir befinden uns also 50 Tage nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus. 50 Tage nach Ostern, ist heute noch so. Pfingsten ist 50 Tage nach Ostern. Das Schavuot ist das erste Erntedankfest. Man bringt die Erstlingsgabe dar und lobt Gott dafür. An diesem Fest also wurde nun der Heilige Geist auf die Jünger von Jesus ausgegossen. Das ist das, was Petrus den Menschen hier erklärt, denn als dieser Geist ausgegossen wurde und diese Jünger Jesu in fremden Sprachen zu reden begannen, schildert die Bibel uns, das sei wie ein lautes, ein massives Rauschen gewesen. Und weil sehr viele Festpilger in diesem Jerusalem waren und dieses Rauschen hörten, kamen sie zusammen und sie fragten sich, was geht hier ab und was ist mit diesen Typen los, die da so komischen Sprachen erzählen, sind die betrunken oder was? Und daraufhin beginnt ja Petrus seine Pfingstpredigt und erklärt den Menschen, was hier in diesem Moment gerade geschieht. Und er sagt ihnen, Leute, was hier passiert, liebe Volksgenossen, das waren ja mehrheitlich Juden, die da zusammenkamen, liebe Volksgenossen, das, was hier passiert, ist in unseren Schriften, in unserem Alten Testament vorausgesagt, durch die Propheten, ganz speziell durch Joel. Der hat das angekündigt, dass der Heilige Geist ausgegossen werden wird. Und warum geschieht das jetzt genau zu diesem Zeitpunkt? Es geschieht wegen Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth, erklärt er ihnen, das war dieser Mann, der zu seinen Lebzeiten viele Wunder vollbracht hatte. Und diese Wunder haben ihn bestätigt als Gesandten Gottes. Wenn man in der Schrift nachschaut, erkennt man, diese Wunder, die Jesus getan hat, das sind Wunder, die ihn als den Gesandten erweisen. Mit anderen Worten, den lang ersehnten Messias der Juden. Es war die Person, die seit 4000 Jahren von euch erwartet wird. Aber, sagt Petrus, ihr habt diesen Jesus kreuzigen lassen. Jesus wurde verraten von der religiösen Elite des Volkes. Man hat ihn verhaftet, gefoltert, ans Kreuz geschlagen und hat ihn ermordet. Aber, wiederum aber, sagt er, das hat alles zu Gottes Plan gehört. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus wieder von den Toten auferweckt. Er hat ihn den Tod überwinden lassen, er ist auferstanden und Jesus ist seinen Jüngern mehrfach erschienen. Petrus sagt, wir haben den auferstandenen Jesus gesehen. Und nun ist es 10 Tage her, also 40 Tage nach Ostern, dass dieser Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und dort hat er uns nochmals verheißen, dieser Heilige Geist wird kommen. Geht zurück nach Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist. Und genau das ist es, was jetzt hier geschieht, sagt Petrus. Dieser Heilige Geist kam jetzt auf uns, wie er verheißen worden ist. Als Stellvertreter von Jesus Christus in dieser Welt. Jesus ging in den Himmel zum Vater und er hat seinen Geist als Nachfolger, als Stellvertreter auf die Jünger Jesus gesandt. Und das Fazit dieser Predigt von Petrus lautet, wer will, kann das in Vers 36 mitlesen, Apostelgeschichte 2, 36, sagt er den Juden, es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Das ist so in etwa die Konsequenz, das Fazit seiner Predigt. Er stellt unmissverständlich klar, gemäß den Schriften, gemäß dem, was geschehen ist, das ist der Messias. Aber ihr habt ihn gekreuzigt. Und diese Worte lösen unter den Zuhörern etwas Interessantes aus. Eine tiefe Betroffenheit. In Vers 37 lesen wir, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Luther übersetzt meiner Meinung nach hier noch etwas schöner. Er sagt, als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr eine Botschaft hört und es trifft euch direkt ins Herz. Das griechische Wort dahinter bedeutet so viel wie emotional durchbohrt werden. Das geschah mit diesen Menschen da. Die Menschen erkennen in diesem Moment, das, was Petrus sagt, ist wahr. Dieser Jesus ist der Messias. Aber wir, unser Volk, haben ihn gekreuzigt. Wie reagiert man jetzt richtig auf diese Botschaft, auf das Erkennen des Messias, des ersehnten Retters? Wie reagiert man da richtig? Und das ist ihre Frage. Und Petrus beantwortet ihre Frage in eben diesem Vers, den wir zu Beginn gelesen haben. Und er sagt ihnen, kehrt um, erwiderte Petrus. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Petrus ruft die Anwesenden dazu auf, sich taufen zu lassen. Ja, aber er ruft nicht nur dazu auf. Er ruft und zwar als erstes dazu auf und sagt, kehrt um. Andere Übersetzungen formulieren prägnanter, tut Buße. Tut Buße und lasst euch taufen. Nun, was heißt Buße tun? Ich habe gerade kürzlich wieder mal so einen schönen Brief erhalten von der Stadtpolizei oder der Polizei Schaffhausen. Es hat mich erwischt. Ich habe Buße getan, ich habe 40 Franken überwiesen und gut ist. Was heißt Buße tun in der Bibel? Buße tun nach biblischem Verständnis heißt nicht, dass ich einfach eine Zuwendung, eine Spende an eine kirchliche Institution mache. Buße tun meint auch nicht, dass ich ein paar Tage betrübt durch die Weltgeschichte laufe und dann ist gut. Und es meint auch nicht, dass ich ein paar gute Taten mache, um damit für meine schlechten Taten zu sühnen. Das funktioniert nicht. Buße tun oder umkehren ist in der Bibel wörtlich zu verstehen. Und es ist aufs ganze Leben bezogen. Es meint tatsächlich umkehren von seinem bisherigen Lebensweg, einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Nun, was ist der Fehler, den Petrus den Menschen hier vorwirft? Er sagt, ihr habt Jesus gekreuzigt. Genau genommen waren es nicht diese Leute, die Jesus gekreuzigt haben. Es waren die Römer, die Jesus gekreuzigt haben. Und mit großer Wahrscheinlichkeit waren nur wenige oder gar niemand dieser Zuhörer dafür verantwortlich, dass Jesus gekreuzigt wurde. Vielleicht gab es ein paar, die dabei waren und geschrien haben, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Aber wahrscheinlich waren das meiste einfach Festpilger. Und damit nicht direkt für die Kreuzigung von Jesus verantwortlich. Aber in ihrer Haltung waren sie mitverantwortlich für den Tod von Jesus. Denn sie hatten das Wirken des Sohnes Gottes nicht erkannt, dass Gott durch Jesus Christus wirkt. Sie hatten es nicht verstanden. Sie hatten ihn nicht als Messias erkannt. Sie hatten ihn ignoriert, sie hatten ihn abgelehnt. Es war ihnen egal, wie auch immer. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass Jesus gekreuzigt wurde. Sie hatten diesen Messias abgelehnt und sich somit auch gegen Gott gestellt. In dieser spezifischen Frage, aber es geht noch viel weiter, dass sie ganz grundsätzlich eigentlich nicht nach Gott gefragt haben. Natürlich waren da viele Juden dabei, die wollten gottgefällig leben und waren so fokussiert darauf, die Gesetze möglichst wortgetreu einzuhalten und vergaßen dabei zu schauen, was ist denn die Intention dahinter, was will Gott wirklich? Und jetzt geht ihnen diese Wahrheit durchs Herz. Das war der Messias. Der lang ersehnte Retter. Was können wir nun tun? Und Petrus sagt, kehrt um. Ändert eure Lebensausrichtung. Das bedeutet, wendet euch Gott zu und beginnt ein Leben, das in Abhängigkeit von Gott und in Rechenschaft vor Gott gelebt wird. Ein Leben, wo Gott das Sagen hat und nicht mehr ihr selber sagt, wo es lang geht. Das bedeutet dieses Bußetun, dieses Umkehren, sein Leben ganz und gar auf Gott ausrichten. Und wenn ihr das tut, sagt Petrus, wird das zwei Auswirkungen haben. Die erste Auswirkung, Gott wird euch eure Sünden vergeben. Und mit Sünde meint Petrus diesen ganzen bisherigen Lebensweg. Wenn wir heute von Sünde reden, dann hat man gesündigt, weil man zu viel Schokolade gegessen hat oder eben zu schnell gefahren ist. Wenn die Bibel von Sünde redet, dann meint sie vielmehr diese grundsätzliche Haltung, die gegen Gott ist, anstatt für Gott. Und das Spannende ist, in dieser Frage gibt es keine Neutralität. Viele Menschen denken, ich stehe zu Gott neutral, ich lehne ihn nicht ab, aber ich nehme ihn auch nicht wirklich an. Die Bibel sagt nein. Jeder Mensch von Natur aus lebt in diesem Lebensweg gegen Gott. Zum Beispiel im Römerbrief, Paulus, einer der größten Theologen, er sagt dort, denn alle haben gesündigt. Alle sind auf diesem verkehrten Lebensweg. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und weil jeder in dieser Anti-Haltung gegen Gott ist, folgt dann auch die Tatsünde, dass wir einzelne Dinge tun, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Aber das Grundproblem ist die Zielverfehlung unseres Lebens. Hamartia, das ist das griechische Wort für Sünde und das meint so viel von der Bedeutung her wie nicht treffen. Wer sündigt, der trifft nicht. Er trifft nicht den Lebenssinn, den Lebenszweck, den Gott sich für uns Menschen gedacht hätte. Er verfehlt ihn. Gott, der Schöpfer, hat sich ein Leben ausgedacht für die Menschheit an seiner Seite, aus seiner Kraft und zu seiner Verherrlichung. Und seit Adam hat jeder einzelne Mensch diesem Lebenssinn widersprochen, hat ihn verfehlt, gesündigt, wie die Bibel sagt. Und das Problem daran ist, es gibt keine Lösung, die wir selber herbeiführen könnten. Die Bibel sagt, diese Sünde steht wie eine Mauer zwischen Menschen und Gott. Das Problem der Sünde ist, wir können sie nicht selber aus der Welt schaffen. Wir können nichts tun, um sie zu sühnen. Aber, sagt Petrus eben hier, gerade weil Jesus gestorben und auferstanden ist, hat er einen Weg freigemacht, wie die Sünde für uns aus der Welt geschaffen wird, indem Jesus sie trägt. Wir haben an Ostern intensiver darüber nachgedacht, dort könnt ihr gerne auf unserem YouTube-Kanal das nachhören. Jesus möchte uns diese Sünde vergeben. Wir können sie nicht selbst aus der Welt schaffen. Er kann es. Und das ist das, was Petrus verspricht. Kehrt um, tut Buße und lasst euch taufen und so wird Gott euch eure Sünden vergeben. Sündenvergebung ist die erste Folge von Taufe und Buße. Oder genau andersrum, von Buße und Taufe. Und die zweite Folge, respektive die zweite Verheißung, ist die Gabe des Heiligen Geistes, sagt Petrus. Er sagt ihnen, genau das, was wir hier erleben, werdet ihr auch erleben. Nicht unbedingt mit diesen Zeichen, den begleitenden Zeichen, aber ihr werdet auch den Heiligen Geist erhalten. Warum? Gott möchte uns helfen, ein Leben zu leben, das ihm gefällt. Das war gar nicht möglich. Aber durch die Sündenvergebung sind wir in Position gestellt, Gott zu gefallen. Und mit dem Heiligen Geist kommt die Kraft und die Befähigung ins Leben eines Menschen, ein Leben zu leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Ohne wäre es gar nicht möglich. Wir werden wohl in 5 Wochen an Pfingsten noch näher und eingehender über dieses Thema zusammen nachdenken. Aber das ist die zweite Verheißung. Der Heilige Geist als Geschenk Gottes. Also Sündenvergebung, du wirst rein vor Gott gestellt und du kriegst den Heiligen Geist, um gottgefällig leben zu können. Das verspricht Petrus diesen Menschen, falls sie gewillt sind, Buße zu tun und sich taufen zu lassen. Und spannend ist jetzt nun zu sehen, wie diese Volksmenge reagiert, ab Vers 40. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Er nimmt darauf Bezug und versucht ihnen aufzuzeigen, schaut mal, natürlich ist dieser Schritt freiwillig. Niemand muss Buße tun und sich taufen lassen. Also was da in der Kirchengeschichte geschah mit Zwangstaufen etc., alles andere als biblisch. Ihr dürft das freiwillig machen, der Weg ist frei. Und ihr müsst euch bewusst sein, wenn ihr es nicht macht, warten auf euch Verderben und Gericht. Denn wer dieses stellvertretende Opfer von Christus am Kreuz nicht annimmt, der hat kein stellvertretendes Opfer. Der wird selber Opfer bringen müssen. Und das ist ewige Gottverlassenheit. Das ist Gericht, das ist Verderben. Und dann Vers 41, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Diese Predigt von Petrus führte dazu, dass 3000 Menschen Buße getan haben und sich haben taufen lassen. Es ist die erste christliche Taufe, die uns bezeugt ist, von der wir wissen. Und es sind gleich 3000 Leute. Wir wären heute Abend noch nicht fertig, wenn das hier geschehen würde. Diese Menschen kehrten sich innerlich ab von ihrem bisherigen Weg, von ihrer bisherigen Ausrichtung. Sie entschieden sich, ich will einen neuen Lebensweg gehen, diesmal mit Gott. Und diese Umkehr ist ja etwas, was in erster Linie innerlich geschieht. Im ersten Moment erkennt man das von außen nicht. Aber durch die Taufe wird diese Umkehr sichtbar. Man spricht in diesem Zusammenhang von der Taufe als einem Realsymbol. Nun, was ist ein Realsymbol? Ein Kuss zum Beispiel ist das Realsymbol der Liebe. Im Kuss wird die Liebe sichtbar. Es ist eine Handlung der Liebe, die die Liebe bezeugt. Sie wird gegenständlich im Kuss. Und ganz ähnlich ist es mit der Taufe. Die Umkehr eines Menschen wird in der Taufe Realität. Sie kommt in der Taufe zum Ausdruck. Und so bilden Taufe und Buße gemeinsam ein Ganzes. Sie gehören untrennbar zusammen und ergänzen sich in gewisser Art. Und das ist der Grund, warum wir Buße und Taufe auf keinen Fall voneinander loslösen dürfen. Die Buße muss der christlichen Taufe zwangsläufig vorangehen. Und entsprechend, um unsere Frage von zu Beginn zu beantworten, ist es auch nicht die Taufe als solches, die einen Menschen retten könnte. Aber als Ausdruck der Buße könnte man natürlich durchaus sagen, die Taufe rettet, weil wir im Hinterkopf die Buße immer mitdenken. Sie ist in der Taufe enthalten, wenn sie dann wirklich geschehen ist. Ich möchte an dieser Stelle einfach kurz festhalten, was ist denn nun die Taufe und was ist sie nicht? Als erstes, die Taufe ist etwas Freiwilliges. Unsere zwei Täuflinge heute haben wir nicht dazu gezwungen. Sie machen das freiwillig, weil sie etwas erkannt haben, weil ihnen diese Botschaft ganz ähnlich wie damals auch durchs Herz gegangen ist. Man kann auf diese Botschaft von Jesus Christus, wie sie Petrus verkündet hat, positiv, annehmend reagieren oder negativ ablehnend, ist jedem selber überlassen. Dann können wir festhalten, die Buße gehört zur Taufe. Und ich glaube, es ist nicht richtig, wie die Taufe heute vielerorts gehandhabt wird, indem sie der Buße vorweggenommen wird. Zum Beispiel in der Säuglingstaufe. Wir sehen in der Bibel durchs Band, auf die Buße folgt die Taufe, nicht umgekehrt. Einen Menschen zu taufen, ohne dass eine Umkehr stattgefunden hätte, ist vielleicht ein Wasserbad. Mehr nicht. Es ist aber keine Taufe im christlichen Sinne. Und der dritte Punkt, genau umgekehrt, zur Buße gehört auch die Taufe. Wir sehen in der Bibel durchs Band, dass wo Buße stattgefunden hat, in der Regel auch die Taufe gefolgt ist. Mir kommt nur dieses eine Beispiel des Schächers am Kreuz in den Sinn, der hatte keine Möglichkeit mehr, sich zu taufen. Sonst auf die Buße folgte die Taufe, weil das zusammengehört. Wer sich umkehrt zu Jesus hin, der soll sich auch taufen lassen. Es gehört zusammen, es ist eine Einheit. Und ich glaube, dass wir Freikirchen hier in der Vergangenheit den Fehler gemacht haben, dies zu wenig zu betonen. Aus welchen Gründen auch immer, ich war nicht dabei, ich möchte das nicht verurteilen, aber rückblickend habe ich das Gefühl, wir haben das zu weit auseinandergenommen. Das dürfte, sollte viel näher beieinander liegen. Taufe und Buße ist eine Einheit, die zusammengehört. Und der vierte Punkt, den wir in Vers 41 rausgespürt haben, Buße und Taufe fügen einen Menschen hinzu. Die Frage ist nur, wozu wird er hinzugefügt? Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Die Gemeinde wuchs, andere übersetzen, 3000 Menschen wurden hinzugetan. Nun, diese zwei, die sich heute taufen lassen, werden sie zur FEG Altstätten hinzugetan? Nicht direkt. Sie werden hinzugefügt zur weltweiten Kirche Gottes. Hinzugefügt zum Leib Christi. Alle Gläubigen der ganzen Welt zu allen Zeiten. Eine Taufe ist kein Bekenntnis, sollte es zumindest nicht sein, zu einer bestimmten Kirche. Aber natürlich, wenn sich ein Mensch taufen lässt und zu dieser weltweiten Gemeinde Christi gehört, wird er sich als logische Konsequenz zu einer Ortsgemeinde stellen. Und wenn das in eurem Fall diese Gemeinde hier sein wird, freut uns das? Aber darum geht es gar nicht in erster Linie. Wichtig ist, dass ihr eine Heimat, eine geistliche Heimat findet, wenn jemand umkehrt und sich taufen lässt. Eine geistliche Heimat in einer bibeltreuen Gemeinde. Und wir als FEG versuchen das natürlich zu sein. Jeder ist herzlich willkommen, dies hier zum Ausdruck zu bringen. Die ursprüngliche Frage war, rettet mich die Taufe? Und wir können diese Frage in diesem Sinne verneinen. Die Taufe als solches, als alleinstehender Akt, rettet keinen Menschen. Wenn sie aber mit der Buße zusammenkommt, diese Hinwendung zu Gott, dann wird sie Sündenvergebung zur Folge haben, Buße und Taufe. Werden sie die Gotteskindschaft zur Folge haben. Und ich möchte mit diesem Vers aus unserer Predigt oder aus dem Predigttext abschließen, den ich euch bisher vorenthalten habe. Vers 39, den haben wir nämlich übersprungen. Ein Vers, der die Brücke schlägt in die Gegenwart, zu uns heute. Denn diese Zusage, und damit bezieht er sich jetzt auf die Verheißung von Sündenvergebung und die Ausgießung des Heiligen Geistes, denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen, und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, Klammer auf, sogar in der Schweiz, Klammer zu. Allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Eine Verheißung, die jedem einzelnen Menschen bis heute gilt. Jedem einzelnen in diesem Raum. Diese Möglichkeit zu Umkehr und Taufe hat Gott jedem Menschen aufgestoßen, solange es diese Menschheit gibt. Bis Jesus wiederkommen wird. Und diese Verheißung, die da drauf liegt, Sündenvergebung, Ausgießung des Geistes, gilt ebenso jedem einzelnen Menschen. Man muss nicht Jude sein, egal aus welchem Volk man kommt. Und darum, wenn du heute von dieser Botschaft von Jesus, wie sie Petrus verkündet hat, berührt worden bist, vielleicht etwas Ähnliches erlebt hast wie die Juden damals, dass es dir durchs Herz gegangen ist und du dich fragst, ja, was kann ich denn tun, um diesen Jesus nachzufolgen? Petrus ruft auf, tue Buße und lass dich taufen. Wenn das der Fall ist bei jemandem, dann möchte ich dir das Angebot machen, dass du nach der Predigt auf mich zukommst und wir zusammen anschauen, was könnten die weiteren Schritte sein? Wie sieht das im Detail aus? Ich kann mir vorstellen, dass doch einige Fragen auch offen geblieben sind. Dann können wir gerne darüber sprechen. Falls du bereits getauft wurdest, zum Beispiel als Säugling, oder ganz explizit, falls du als Säugling getauft wurdest, möchte ich dir eine falsche Sicherheit wegnehmen. Die Taufe als Säugling rettet dich nicht. Das ist ein falsches Versprechen, das dir gegeben wurde, falls es dir so gegeben wurde. Es braucht die Buße und die darauffolgende Taufe. Es braucht diesen Schritt der Umkehr. Und falls du hier sitzt und sagst, ich habe schon lange Buße getan, ich bin umgekehrt, ich bin mit Jesus unterwegs, aber du hast dich bis jetzt nicht taufen lassen, dann frage ich dich, wieso? Taufe und Buße gehören zusammen. Frag dich, warum hast du dich bis jetzt nicht taufen lassen? Und auch hier ermutige ich mit dieser Aussage von Petrus, tue Buße und lasse dich taufen. Wir dürfen als nächstes etwas über diese drei Personen erfahren. Ihr habt richtig gehört, drei Personen, die heute sich taufen lassen oder eine Tauferinnerung haben werden. Was das ist, mehr sage ich nachher dazu. Ich möchte aber zuerst diese Predigt abschließen mit Gebet für uns und für unsere Täuflinge. Jesus Christus, wir stehen, sitzen hier vor dir und beten dich an, weil du der Messias bist, weil du nicht am Kreuz hängen geblieben bist, weil du nicht tot geblieben bist, sondern auferstanden bist, weil Gott dich auferweckt hat. Und dass du diese Möglichkeit in diesem stellvertretenden Opfer aufgestoßen hast, dass wir Sündenvergebung erlangen dürfen. Und wir bitten dich für jedes Einzelne, das hier sitzt und vielleicht etwas bewegt wurde im Herzen, dass du da etwas aufbrechen lässt, dass dieses Berührtsein Folgen haben darf. Und dass dort, wo vielleicht falsche Sicherheiten vorhanden sind, durch eine frühere Taufe oder wo diese Taufe nicht stattgefunden hat, trotz Umkehr, bewege zu den richtigen nächsten Schritten. Und wir freuen uns über diese Täuflinge, die heute diesen Schritt wagen und sagen, ich möchte das öffentlich bezeugen. Lass ihnen diesen Schritt zu einem Segen für ihr Leben werden und für ihr Umfeld. Amen.